Bible Now, die Bibel und du.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Bible Now. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir gemeinsam eine halbe Stunde in der Bibel lesen. Wir beschäftigen uns heute mit dem sogenannten Reinigungswasser und dieses hatte eine ganz spezielle Funktion. Es kam dann zum Einsatz, wenn ein Israelit einen Toten berührt hatte. Außerdem sehen wir, wie das Volk ein weiteres Mal klagt und weint, weil sie nicht genug Wasser zum Trinken haben. Wie Gott auf diese Klage reagiert, das erfahrt ihr heute in der neuen Folge von Bible Now. Das Volk Israel war schon seit längerer Zeit in der Wüste unterwegs und das bedeutete auch, dass viele Menschen auf relativ engem Raum unterwegs waren und zusammen waren. Die Konsequenzen haben wir schon in einigen Texten gesehen. Es konnten sich ganz schnell ansteckende Krankheiten ausbreiten. Entsprechend war es wichtig, dass auf die Hygiene geachtet werden sollte, weil das Volk Israel einfach nicht die hygienischen Bedingungen hatte, wie wir sie heute kennen. Ein kleinster Erreger konnte schon für viele Tote im Volk sorgen und sich ganz schnell ausbreiten. Was ich immer wieder erstaunlich finde, und das werden wir heute auch gleich merken, selbst die Bereiche der Hygiene sind mit dem Glauben der Israeliten verbunden. Und das bedeutete, jeder Lebensbereich konnte etwas mit dem Glauben der Israeliten zu tun haben. In diesem Zusammenhang begegnet uns immer wieder das Wort unrein bzw. das Gegenstück rein. Menschen, die beispielsweise an bestimmten Krankheiten litten oder unter bestimmten Umständen lebten, konnten als unrein gelten. Eine solche Verunreinigung konnte aber auch dadurch geschehen, dass ein Mensch mit einem Toten in Berührung kam. Wie lange die Person unrein war, das hing davon ab, wie sie unrein wurde. Und gleichzeitig gab es aber auch noch bestimmte Reinigungsrituale, die je nach Umstand durchgeführt werden mussten. In die Kategorie der Reinigungsrituale fällt auch das, was wir gleich in unserem Bibeltext behandelt werden, nämlich das sogenannte Reinigungswasser. Es wurde hergestellt für den Fall, dass ein Mensch mit einem Toten in Berührung kam. Es musste dabei ein ganz bestimmtes Ritual durchgeführt werden, von dem wir in 4. Mose Kapitel 19 und dort in den Versen 1 bis 8 lesen. Ich lese wie immer nach der Luther 2017 von der Deutschen Bibelgesellschaft. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der Herr geboten hat. Sage den Israeliten, dass sie zu dir führen eine rote Kuh ohne Fehler, an der kein Gebrechen ist und auf die noch nie ein Joch gekommen ist. Und gebt sie dem Priester Eleazar, der soll sie hinaus vor das Lager führen und dort vor ihm schlachten lassen. Und der Priester Eleazar soll etwas von ihrem Blut mit seinem Finger nehmen und in Richtung auf die Stiftshütte 7-mal sprengen, und er soll die Kuh vor seinen Augen verbrennen lassen, ihr Fell und ihr Fleisch, dazu ihr Blut auf ihrem Kot. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und Karmesin nehmen und auf die brennende Kuh werfen und soll seine Kleider waschen und seinen Leib mit Wasser abwaschen und danach ins Lager gehen und unrein sein bis zum Abend. Und der sie verbrannt hat, soll auch seine Kleider mit Wasser abwaschen und seinen Leib mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Wir lesen im Text: Eine rote Kuh ohne Fehler und ohne Gebrechen soll zunächst geopfert werden. Wichtig dabei war, sie durfte noch nie ein Joch getragen haben, durfte also zum Beispiel noch nie für Feldarbeit verwendet worden sein. Sie soll dem Priester Eleazar gegeben werden und der soll sie außerhalb des Lagers schlachten lassen. Er führte diese Schlachtung also nicht selber durch. Und wie bei einem Sündopfer üblich, genau das war es nämlich, soll er einen Finger in Blut tauchen und 7-mal das Blut in Richtung der Stiftshütte sprengen. Die Symbolik hier finde ich sehr interessant, denn die rote Kuh erinnerte an das Blut und das Blut wird ja in der Bibel als der Sitz des Lebens betrachtet. Und gleichzeitig soll die Kuh ohne Gebrechen, ohne Fehler sein und auf sie soll noch nie ein Joch gekommen sein. Das erinnert mich an jemanden, der sündlos ist, der also keine Schuld mit sich herumträgt bzw. keine Gebrechen hat und der fehlerfrei ist, und der begegnet uns im Neuen Testament in der Person von Jesus Christus. Es deutet sich also hier wieder an, das Opfer soll den Umstand festhalten, der noch in der Zukunft liegt. Es geht wieder um einen fehlerfreien Stellvertreter, also um Jesus Christus, der zur Reinigung bei Berührung eines Toten dargebracht wird, also stellvertretend für die eigene Unreinheit stirbt. Und das wird auch im weiteren Verlauf des Textes deutlich, das Blut wird in Richtung der Stiftshütte gesprengt. Das deutet an, das Blut ist das, was die Person vor Gott wieder rein macht. Was hilft, dass die Person vor Gott rein dasteht. Die Kuh soll zusammen mit Karmesin, Zedernholz und Isop dargebracht werden. Und das waren drei Dinge, die während die Kuh verbrannt wurde, noch zusätzlich auf das Sündopfer geworfen wurden. Bei Karmesin handelte es sich wahrscheinlich um karmesinrote Wolle. Das war ein roter Farbstoff, der aus Schildläusen gewonnen wurde. Es findet sich also auch hier wieder das Rot, das für das Blut steht. Die Zeder war ein Gebirgsbaum, der konnte bis zu 30 Meter groß werden und wuchs hauptsächlich im Libanon. Und Isop begegnet uns in der Bibel öfter im Zusammenhang mit Sünde und Unreinheit. Das war ein 70 Zentimeter hoher Strauch, der kleine, runde, graubehaarte Blätter hatte. Diese drei verschiedenen Zusätze sollten also, während die Kuh verbrannte, mit auf das Feuer geworfen werden. Sie sollten den Gedanken der Reinigung von der Sünde und das Leben für Leben gegeben wird, noch einmal unterstreichen. Besonders spannend finde ich, sowohl der Priester Eleazar als auch derjenige, der die Kuh verbrannte, wurden durch diesen Prozess unrein, sie mussten sich also selbst einer Reinigung unterziehen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass hier Leben für Leben gegeben wurde, dass sie also theoretisch selbst durch die Opferung der Kuh unrein wurden, weil sie mit dem Tod in Verbindung kamen. Die Reinigung bestand daraus, dass sie sich und ihre Kleider waschen mussten und bis zum Abend nicht mit jemandem anderes in Verbindung kommen durften, weil sie so eine weitere Person unrein machten. Uns begegnet im Bibeltext aber noch eine dritte Person. Dies soll ein reiner Mann sein, der sich ebenso durch den Prozess mit den Überresten der Kuh zu tun zu haben, unrein machte. Wir lesen davon in 4. Mose Kapitel 19 und dort in den Versen 9 bis 13. Und ein reiner Mann soll die Asche von der Kuh sammeln und sie draußen vor dem Lager an eine reine Stätte schütten, damit sie dort verwahrt werde für die Gemeinde der Israeliten für das Reinigungswasser. Es ist ein Sündopfer. Und derselbe, der die Asche der Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend. Und dies soll eine ewige Ordnung sein für die Israeliten und die Fremdlinge, die unter euch wohnen. Wer irgendeinen toten Menschen anrührt, der wird 7 Tage unrein sein. Er soll sich mit dem Reinigungswasser entsündigen am 3. Tage und am 7. Tage, so wird er rein. Und wenn er sich nicht am 3. Tage und am 7. Tage entsündigt, so wird er nicht rein. Wenn aber jemand irgendeinen toten Menschen anrührt und sich nicht entsündigen will, so macht er die Wohnung des Herrn unrein und solch ein Mensch soll ausgerottet werden aus Israel. Weil das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt ist, ist er unrein. Seine Unreinheit bleibt an ihm. Wenn aber jemand irgendeinen toten Menschen anrührt und sich nicht entsündigen will, so macht er die Wohnung des Herrn unrein und solch ein Mensch soll ausgerottet werden aus Israel. Weil das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt ist, ist er unrein, seine Unreinheit bleibt an ihm. Es kommt an dieser Stelle noch ein dritter Mann ins Spiel. Es wird extra betont, dieser dritte Mann soll rein sein. Er soll also keine Verunreinigung zum Beispiel durch die Berührung eines Toten haben. Der Mann hat im Grunde nur eine Aufgabe. Er soll die Asche der Kuh an einen reinen Ort bringen, damit diese Asche dort verwahrt wird. Nachdem er das getan hat, soll er seine Kleider waschen und, wie schon der Priester und die Person, die das Opfer vollzogen hat, unrein sein bis zum Abend. Es kommt an dieser Stelle auch gleich der Grund, warum derartiges Reinigungswasser hergestellt wurde. Es sollte in gewissen Fällen die Rolle des Sündopfers einnehmen. Das galt zum Beispiel dann, wenn jemand eben mit einem Toten in Berührung kam. Wer einen toten Menschen berührte, der galt für 7 Tage als unrein. Und statt in diesem Fall ein ganzes Opfer darzubringen, sollte das Reinigungswasser am 3. und 7. Tag an ihn gesprengt werden. Das sorgte nämlich dafür, dass er gereinigt wurde. Sollte jemand aber nicht mit dem Reinigungswasser gereinigt werden, so blieb die Unreinheit, so sagt es der Bibeltext, auf ihm. Das heißt, er sollte mit niemandem in Berührung kommen, weil er sonst die eigene Unreinheit weiter verbreitete. Es gab zwei Möglichkeiten, warum diese Reinigung nicht vollzogen wurde. Entweder der Priester reinigte ihn nicht oder, und das wird in Vers 13 beschrieben, er wollte nicht gereinigt werden. Und ich denke, dass letzterer Umstand tatsächlich der wahrscheinlichere war. Es zeigt, unabhängig von der hygienischen Komponente, kommt ja auch noch eine geistliche Komponente zum Tragen. Der, der sich weigerte, sich mit dem Reinigungswasser besprengen zu lassen, der identifizierte sich entweder mit seiner Handlung oder aber er sah in der Unreinheit kein Problem. Er wollte also, dass diese Unreinheit an ihm blieb. Das Urteil über ihn ist sehr hart. Weil seine Unreinheit bestehen bleibt, verunreinigte er gleichermaßen auch die Stiftshütte und deshalb sollte er ausgerottet werden. Sein Leben wurde also beendet. Das hatte, so wirkt es zumindest auf mich, sehr viel zum einen damit zu tun, dass durch seine Unreinheit sich schnell Krankheiten im Volk ausbreiten konnten. Auf der anderen Seite war die Person aber auch vor Gott unrein. Das heißt, seine Unreinheit machte ihn unwürdig, in die Nähe Gottes zu treten. Und diese Unwürdigkeit machte das Sündopfer in Form des Reinigungswassers an ihm notwendig. Ich kann das für mich persönlich auch auf meinen Glauben übertragen. Die Berührung des Toten wird sicherlich heute nicht mehr als etwas angesehen, an dem man sich vor Gott unrein machen kann. Hygienisch muss man aber durchaus noch eine intensive Reinigung durchführen. Jedoch lässt sich das noch auf etwas anderes übertragen, was ich zum Beispiel im Psalm 51 wiederfinde und dort in den Versen 9 bis 14. Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Hier haben wir eine ähnliche Sprache, wie wir sie in 4. Mose 19 wiederfinden. Auch hier geht es um das Reinigen und es wird auch der Hyssop wieder zu Rate gezogen. Der Psalm 51 ist von David, der sich durch den Propheten Nathan einer sehr schwerwiegenden Sünde bewusst wurde. Er hatte mit Hilfe eines Tricks ein Menschenleben auf dem Gewissen. Die genaue Geschichte werden wir in Bible Now noch behandeln, wenn wir an die entsprechende Stelle kommen. Die Schuld, das merken wir hinter dem Psalm ganz deutlich, wiegt sehr schwer auf seinem Gewissen. Er begreift diese Sünde, diesen großen Fehler, den er gemacht hatte, als Verunreinigung von sich selbst und bittet deswegen darum, dass Gott ihn reinigt. Ich glaube persönlich, hier steckt ein sehr wichtiger Gedanke drin, denn David begreift diese Unreinheit als etwas, was ihn unwürdig machte, in die Nähe Gottes zu kommen. Letztlich ist es auch das, was die Sünde mit uns macht. Dementsprechend ist es schwierig, wenn jemand, wie das in 4. Mose 19 ausgedrückt wird, diese Reinigung verweigert, sie also nicht will. Es sorgt dafür, dass an demjenigen seine Unreinheit bleibt. Er bleibt unwürdig, in die Nähe Gottes zu treten. Auf die Sünde übertragen, wer sich von Gott nicht reinigen lässt, der identifiziert sich mit seiner Sünde. Er sieht darin nichts Falsches und rechtfertigt sie damit. Und er sorgt dafür, dass die Person am Ende vor Gott unrein bleibt, dass sie keine Vergebung empfängt. Der Text von David zeigt mir aber, in der Unreinheit zu bleiben ist nicht gut, denn bei David raubt es sämtliche Lebensfreude. Es belastet sein Gewissen sehr stark. Er wünscht sich nichts mehr, als mit Gott wieder im Reinen zu sein. Mit Gott also wieder eng verbunden zu sein und mit ihm intensiv zu leben. Mir zeigt das, er möchte gereinigt leben. Er möchte die Vergebung, die Gott ihm schenkt. Und genau das Gleiche trifft auch auf mein Leben zu. Wenn ich merke, dass ich etwas getan habe, was nicht im Sinne Gottes ist, dann fühle ich mich unrein. Ich möchte gereinigt werden. Ich möchte die Vergebung, die Gott mir schenkt, wahrnehmen und so immer wieder neu in seine Nähe treten. Möglicherweise hast auch du momentan ein belastetes Gewissen, fühlst dich unruhig und hast das Gefühl, du brauchst diese Reinigung. Jesus lädt dich ein, seine Vergebung zu empfangen. Er ist für dich stellvertretend gestorben, damit du von deinen Sünden gereinigt werden kannst. Und er möchte, dass du mit Gott versöhnt leben kannst. Deswegen lade ich dich ein, komm noch heute zu ihm, leg ihm all deine Sünden hin und erfahre Vergebung. Wir machen weiter in unserem Bibeltext. Es wird jetzt zum einen erklärt, wie man sich an einem Toten verunreinigen konnte und wie konkret anschließend das Reinigungswasser hergestellt wurde und zum Tragen kam. Wir lesen 4. Mose Kapitel 19 und dort die Verse 14 bis 22. Dies ist das Gesetz: Wenn ein Mensch in seinem Zelt stirbt, soll jeder, der in das Zelt geht und wer im Zelt ist, unrein sein 7 Tage. Auch jedes offene Gefäß, auf das kein Deckel gebunden ist, wird unrein. Auch wer auf dem freien Feld einen berührt, der mit dem Schwert erschlagen ist, oder einen Gestorbenen oder eines Menschen Gebein oder ein Grab anrührt, der ist unrein 7 Tage. So soll man nun für den Unreinen Asche nehmen von dem verbrannten Sündopfer und fließendes Wasser darauf tun in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Isop nehmen und ins Wasser tauchen und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Leute, die darin sind, ebenso auch den, der eines toten Gebein oder einen Erschlagenen oder Gestorbenen oder ein Grab berührt hat. Es soll aber der Reine den Unreinen am 3. Tage und am 7. Tage besprengen und ihn am 7. Tage entsündigen, und der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen, so wird er am Abend rein. Wer aber unrein wird und sich nicht entsündigen will, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde, denn er hat das Heiligtum des Herrn unrein gemacht und ist nicht mit Reinigungswasser besprengt, darum ist er unrein. Und das soll euch eine ewige Ordnung sein. Und auch der, der mit dem Reinigungswasser gesprengt hat, soll seine Kleider waschen, und wer das Reinigungswasser berührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Und alles, was der Unreine berührt, wird unrein werden, und wer ihn berührt, soll unrein sein bis zum Abend. Die Verse beschreiben verschiedene Fälle, wie jemand durch die Berührung eines Toten unrein werden konnte. Der Text geht zunächst auf den Sachverhalt ein, wenn ein Toter in einem Zelt stirbt. Hier wird tatsächlich alles in diesem unrein. Jeder Mensch, der sich darin aufhält, aber auch alles, was in Gefäßen ohne Deckel ist. Die Menschen waren 7 Tage unrein und alles musste einer Reinigungsprozedur unterzogen werden. Der Mensch konnte jedoch auch unrein werden durch einen Menschen, den er auf dem Feld berührte, also einen Verstorbenen, den er auf dem Feld berührte. Und das war unabhängig davon, wie der Verstorbene zu Tode gekommen war, beziehungsweise auch, ob er bereits in einem Grab gebettet war oder eben noch nicht. Das Prozedere der Reinigung war immer gleich. Die Asche von dem verbrannten Sündopfer und fließendes Wasser wurden miteinander vermischt, und anschließend sollte ein reiner Mann einen Bischel Isop nehmen, ins Wasser tauchen und sowohl die unreinen Menschen als auch ihr Zelt als auch die darin vorhandenen Gefäße besprengen. Die Reinigung sollte dabei am 3. und am 7. Tag erfolgen. Zu dem Reinigungsprozess gehörte auch dazu, dass der unrein gewordene am 7. Tag noch zusätzlich seine Kleider und sich selbst waschen soll. Und natürlich sollten auch alle unrein sein, die mit dem Reinigungswasser irgendwie in Verbindung gekommen sind, also auch derjenige, der die Unreinen besprengt hat. Es wird an dieser Stelle noch einmal betont: Wer sich nicht reinigen lassen will, der soll ausgerottet werden. Und wir sehen hier, Gott ist bei dieser Frage sehr konsequent. Das hatte vor allem sicherlich hygienische Gründe, allerdings galt der Unreine auch vor Gott als unrein und konnte deshalb nicht mehr in dessen Gegenwart treten und in dessen Gegenwart leben. Und letztlich wurde auch die Stiftshütte durch sein Tun unrein. Wir sehen hier auch nochmal etwas, von dem wir im Bibeltext schon öfter gelesen haben. Alles, was ein Unreiner berührt, gilt nach seiner Berührung auch als unrein, zumindest für diesen jeweiligen Tag. Die Berührung eines Toten hatte also durchaus ziemlich starke Konsequenzen. Durch diese Berührung konnten sich im Volk schnell Krankheiten ausbreiten, und damit war vor allem bei den engen Verhältnissen, unter denen die Israeliten damals lebten, nicht zu spaßen. Meist lebten in einem Zelt zum Beispiel 2 bis 3 Generationen, sodass sich die Krankheiten ratzfatz ausbreiten konnten, sobald sie im Volk vorhanden waren. Und deswegen beugten solche Gesetze der Reinheit und der Unreinheit dem vor. Sie sorgten dafür, dass wenn Krankheiten durch eine Berührung eines Toten verbreitet wurden, dass sie in einem sehr engen Rahmen sich nur ausbreiten konnten. Wir kommen jetzt zu einer Geschichte in den 5 Büchern Mose, die ein Stück wie eine Wiederholung wirkt und das auch durchaus größtenteils ist, allerdings mit einem sehr unrühmlichen Ende für Mose. Wir lesen 4. Mose 20 und dort die Verse 1 bis 8. Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat und das Volk lagerte sich in Kadesh. Und Mirjam starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen Ort, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist? Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen, der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Die Gemeinde Israels, also das Volk Israel, geht ein Stück weiter. Sie kamen in die Wüste Zin und lagerten sich bei Kadesh. Die Wüste Zin lag auf der Sinai-Halbinsel in der Nähe vom späteren Israel. Was zunächst im Text auffällt, fast nebenbei wird der Tod von Mirjam erwähnt. Es scheint keine große Totenklage gegeben zu haben, kein großes Trauern, sie stirbt und wird begraben und es geht weiter. Viel schwerwiegender scheint etwas anderes zu sein, nämlich der Durst des Volkes. Das führt sie gleich wieder dazu, was sie meistens taten, wenn es an Essen und Trinken fehlte, dass sie klagten. Sie wären lieber zusammen mit den anderen in der Wüste gestorben oder wären viel lieber in Ägypten geblieben. Es zeigt sich, das Volk hatte anscheinend immer noch nicht gelernt, Gott zu vertrauen. Und es ist immer wieder das bekannte Muster, das wir schon aus vielen anderen Geschichten kennen. Und auch Mose scheint zunächst exakt gleich zu reagieren. Er geht zum Eingang der Stiftshütte zusammen mit Aaron und betet dort. Und sie erhalten von Gott die entscheidenden Hinweise, was sie tun sollten. Mose sollte einen Stab nehmen und zusammen mit Aaron die Gemeinde versammeln. Und er soll zu einem Felsen reden und dann soll das Wasser aus dem Felsen kommen, das für alle, für Mensch und Tier reicht. Die Geschichte kennen wir in ähnlicher Form schon aus 2. Mose 17. Nur gibt es hier einen entscheidenden Unterschied. In 2. Mose 17 sollte Mose den Stein schlagen, damit das Wasser herauskam. Jetzt sollte er lediglich zu dem Felsen reden. Interessant finde ich, dass er trotzdem den Stab in die Hand nehmen soll. Dieser lag eigentlich im Zelt der Begegnung vor Gott. Er war also ein Stück auch ein Zeichen, dass eigentlich Gott der Regent des Volkes war, nicht Mose. Mose war Gottes menschliches Werkzeug, um zum Volk zu sprechen. Als solcher vermittelte er auch viel über Gott. Er rückte sich bewusst in den Hintergrund, weil er Gott den Vortritt lassen wollte und weil er dem Volk zeigen wollte, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Allerdings werden wir gleich sehen, nachdem Mose und Aaron das Volk zusammengerufen hatten, hatte Mose nicht zum Felsen gesprochen, sondern stattdessen den Felsen erneut geschlagen. Davon lesen wir in den Versen 9 bis 13. Da heißt es, da nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen, und er sprach zu ihnen, höret ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab 2-mal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und er sich heilig an ihnen erwies. Wir entdecken hier einen entscheidenden Unterschied zu der Art, wie Mose bisher die Versorgung durch Gott gegenüber dem Volk aufgezeigt hatte. Er sprach immer davon, dass der Herr sie versorgt und dass der Herr sich um das Volk kümmern würde. Hier jedoch hören wir auf einmal einen ganz anderen Ton. Mose sprach von einem Wir, also Mose und Aaron waren diejenigen, die das Volk versorgten. Und gleichzeitig missachteten sie auch die Art, wie Gott ihnen gesagt hatte, dass er Wasser aus dem Stein hervorbringen würde. Statt den Stein zu schlagen, sollte Mose eigentlich zu dem Stein sprechen. Und Gott reagiert auf das Tun von Mose und Aaron. Die Strafe, die Mose und Aaron erleben, ist hart. Sie werden, wie auch schon die Generation, die sie aus Ägypten geführt hatten, nicht ins gelobte Land kommen und werden auch selbst die Gemeinde nicht dort hineinbringen. Gott begründet das damit, dass Mose und Aaron nicht geglaubt hatten. Und er meint in dem Fall, dass sie sich selbst statt Gott in den Mittelpunkt gerückt hatten. Sie sagten, das, was Gott kann, können wir auch aus eigener Kraft. Sie stellten sich also in dieser Situation an Gottes Stelle, machten sich selbst zu den Versorgern, obwohl doch Gott der Versorger war. Und hier kommt ein zweiter Sachverhalt ins Spiel, der direkt mit dem ersten zu tun hat. Sie heiligten Gott nicht. Mit anderen Worten, sie gaben Gott für sein Tun, das Volk zu versorgen, nicht die Ehre. Sie stellten ihn auch nicht über sich und ihre Fähigkeiten, sondern sie stellten sich durch ihr Tun auf die gleiche Stelle mit ihm. Diese Überheblichkeit brachte Mose und Aaron am Ende zu Fall. Es führte dazu, dass sie das Volk nicht ins gelobte Land führen durften und dass sie selber das gelobte Land nicht erleben durften. Interessant ist, dass hier ein zweiter Begriff mit Wasser eingeführt wird. Wir hatten vorhin im vorherigen Kapitel vom Reinigungswasser geredet, nun reden wir über das Haderwasser. Das Volk haderte mit Gott, weil sie nicht sofort die Versorgung erhielten, die sie brauchten, um sich selbst und ihre Tiere zu versorgen, doch Gott versorgte sie, nachdem Mose und Aaron zu ihm gegangen und ihm das Anliegen vorgetragen hatten. Für mich persönlich ist die Geschichte rund um Mose, Aaron und die Versorgung der Israeliten durch Gott eine Warnung. Menschen können auch im Dienst für Gott an manchen Stellen dazu neigen, sich selbst an Gottes Stelle zu stellen. Das kann beispielsweise dann passieren, wenn einem das Lob für den eigenen Dienst, für gehaltene Predigten oder auch für den Erfolg, den man zum Beispiel als Pastor oder Evangelist hat, zu Kopf steigt. Dann ist es schnell möglich, sich und die eigenen Fähigkeiten als den maßgeblichen Faktor zu sehen, warum die Dinge gelingen. Das kann mich ganz schnell dazu führen, dass ich keine große Notwendigkeit mehr sehe, Gott als Mittelpunkt und Ursprung dieses Erfolges zu sehen, sondern letztendlich mich selbst. Ich habe deswegen an manchen Stellen große Schwierigkeiten damit, wenn ein regelrechter Starkult um Verkündiger entsteht. Es besteht damit die Gefahr, dass es sowohl den Menschen, die sie anhimmeln, als auch dem Verkündiger nicht mehr so großartig um Gott geht, sondern vielleicht eher an der einen oder anderen Stelle um den gehypten Verkündiger. Hier ist es besonders wichtig, bei Erfolg im Dienst für Gott noch mehr die Nähe zu Gott zu suchen, noch mehr uns darauf zu besinnen, dass nichts, was wir sind und haben, letztlich aus uns selbst kommt. All diese Dinge sind Geschenke Gottes, die er uns gegeben hat, damit wir sie zu seiner Ehre einsetzen. Nachdem Gott angekündigt hatte, dass Mose und Aaron das Volk nicht ins Land führen würden, folgte gleich der Tod Aarons. Wie das Volk und Mose auf den Tod reagierten, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Bible Now. Außerdem wird das Volk ein weiteres Mal sich beschweren. Der Grund? Die Nahrung geht zur Neige und das Volk fürchtet mal wieder ums Überleben. Wie Gott darauf reagiert und was das Ganze mit Jesus zu tun hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Bible Now. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen und möchte aber euch noch Mut machen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch in eurer Lieblings-Podcast-App. Sehr gern freue ich mich auch über Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts oder auf einem anderen Podcast-Portal. Und wenn ihr Feedback habt, dann schickt es gern an kontakt@biblenow.de oder füllt über biblenow.de das Kontaktformular aus oder ihr schreibt einen Kommentar auf Spotify. Und wenn ihr möchtet, dann abonniert auch gern den WhatsApp-Kanal von BibleNow. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes auf biblenow.de oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Das war BibleNow für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen und viel Spaß beim Bibellesen. Macht's gut.
Das war BibleNow, die Bibel und du. Jede Woche neu auf biblenow.de. Du willst etwas zur Sendung sagen? Schreibe deinen Kommentar auf unsere Website oder auf Facebook. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin wünschen wir dir Gottes Segen und viel Spaß beim Bibellesen.